Shortleg.
Das ist natürlich jetzt ein Monsterding.
Ich bin noch irritiert.
Der Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls.
Dräng mich doch hier nicht auf.
Jetzt.
Nathan Aspinall gewinnt seinen 4. Titel auf der European Tour an einem pickepackevollen Osterwochenende in München. Etwas rätseln müssen wir vielleicht über den einen oder anderen deutschen Spieler. Und wir haben Zündstoff in der Premier League, man mag es ja kaum glauben. Und das sind nur ausgewählte Themen der heutigen Folge Shortleg Kompakt, der Daten.de Podcast, präsentiert wie immer von Bulls. Mein Name ist Moritz Kethner und ich freue mich auf Kevin Barth in dieser heutigen Sendung. Hallo Kevin.
Hallo Moritz.
Ja, Osterwochenende in München, ein absolutes Traditionsevent natürlich und deswegen auch Hauptthema in der heutigen Folge, die ihr wie immer auf unserem Daten.de YouTube-Channel sehen könnt oder eben auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Und natürlich gibt es diese Folgen auch auf Patreon und dort könnt ihr uns dann auch mit einem regelmäßigen monatlichen Beitrag unterstützen, sofern ihr das möchtet. Dafür auf jeden Fall vielen, vielen Dank. Und ja, vom Fahrplan her für die heutige Folge sind wir beim European Tour Event in München. Müssen dann noch die letzte Woche ein bisschen rund machen. Wir waren ja hier vor den European Tour Qualifiern ausgestiegen und müssen die dann noch mit ja, mäßigem deutschen Erfolg hier berichten und haben einen sehr heißen Premier League Abend von Manchester. Rund um die Welt ist es im April etwas ruhiger, aber zumindest einen kleinen Blick auf die Asian Tour wollen wir heute auch im Gepäck haben. Und so gehen wir dann nach München. Wie gesagt, es ist Ostern ja dann immer so, am Karfreitag wird nicht gespielt. Samstag bis Montag. Wir nehmen dann hier natürlich am Dienstag direkt frisch auf. Und was soll man sagen, es hat einen Sieger gegeben, der nicht das erste Mal ganz oben steht. Und ja, in einem überhaupt skurrilen Turnier, in dem sehr viele Spieler aus der zweiten Reihe große Chancen hatten. Und doch hat sich am Ende eben ein bekannter Name durchgesetzt. Nathan Aspinall, und das muss man glaube ich sagen, Kevin, in den letzten beiden Spielen auch völlig verdient den Titel zu sich gezogen.
Ich glaube, er hat einen überzeugenden Sonntagabend gespielt, hat insgesamt, glaube ich, kein wirklich schlechtes Spiel dabei gehabt, hat, glaube ich, keinen Gegner gehabt, wenn ich das jetzt so Revue passieren lasse, der gegen ihn wirklich seine besten Darts rausgeholt hat, aber da kann er ja nichts dafür.
Ich glaube, das höchste war 93, ja.
Ja, sollte aber nicht unerwähnt bleiben. Er hat das Beste aus der Situation gemacht, dass viele Topspieler gefehlt haben. Ich meine, Luke Littler und Deutschland, gut, der hat ja auch schon im Vorfeld abgesagt. Dann sind noch mal weitere Absagen hinzugekommen. Ich könnte jetzt gar nicht alle, Humphreys, Doby, Gary Anderson und...
Ich habe es mir für die ja, Folge nicht mehr notiert, aber es war auch wieder rund um die Auslosung, dass noch mal 4 Absagen reinflattern, ja.
Genau. Also es ist das passiert, was dann öfter passiert, wenn halt die viele der ganz großen Namen nicht dabei sind. Bei einigen Gesetzten, die dann früh ausgeschieden sind, habe ich mir auch gedacht, okay, ja, sie sind gesetzt, aber jetzt da von großen Namen oder großen Überraschungen zu sprechen, weiß ich nicht. Aber Aspinall ist sicherlich einer der besten und konstantesten Spieler an diesem Wochenende gewesen, der dann gerade im Halbfinale, Finale nochmal zulegen konnte und ja, sich am Ende verdient auf jeden Fall durchgesetzt hat. Also gab ja auch kein Match, in dem er in ein Deciding Leg gehen musste. Sagt dann schon was aus.
Ja, und ohne jetzt ganz tief auf die anderen Spieler da in dieser Abendsession schon zu früh einzugehen, aber wollte darauf auch einzahlen, was du gesagt hast mit die ganz großen Überraschungen. Also dass jetzt Danny Noppert, Christoph Ratajski, Kevin Dutz und Nathan Aspinall in diesem Halbfinale standen. Das ist per se, wenn man weiß, wie die European Tour aktuell strukturiert ist, vielleicht eine Überraschung. Aber wenn ich jetzt diese Spieler und dieses Feld mir angucke, dann hat mich das jetzt bei, und zwar aus den unterschiedlichsten Gründen, lustigerweise, bei allen Vieren jetzt bei keinem ganz groß überrascht, dass ein Ratajski, der im Viertelfinale UK Open auch irgendwie still und heimlich Richtung Top 16 fast schon wieder schielt, ein Danny Noppert, der immer gefährlich ist, ein Kevin Dutz, der diesen Bann jetzt endlich gebrochen hat, auf den wir gleich sicher auch genauer nochmal kommen. Aber ja, das denke ich nämlich auch so.
Musst du immer einen Titel dann auch mal zutrauen. Also der hat das immer im Gepäck drin und Du hast recht, es war ein Halbfinale-Lineup, was interessant aussah, aber was schon zum Großteil aus Spielern bestand, die einfach gerade in guter Verfassung sind, wieder sind. Bei Dudz ist es ja dann auch die Geschichte, dass er bei der WM öfter zeigt, was er kann und es halt jetzt zum ersten Mal regelmäßig spielt, um das schon mal vorwegzunehmen.
Ja,
Aber
aber
Espinel
ja.
hatte den Weg über. Was haben wir gehabt über Ricardo und Martin? Also zwei deutsche Spieler geschlagen. Darauf können wir dann, glaube ich, gleich nochmal genauer eingehen. Aber 95 und 99 da schon gespielt. War dann Andrew Gilding mit 6:4 geschlagen. Da ist es vielleicht enger gewesen als nötig. Break auf der Doppel-1, 100 gecheckt. Und dann die entsprechende Steigerung dann auch da gewesen. 106 gegen Kevin Dutz im Halbfinale, 7:2 hat er den dann geschlagen. Ein Zwölfter hat er gespielt, 134 gecheckt. Endspiel. Weiß ich nicht, ob ich da den Spielfilm auch schon erzählen soll oder ob du nochmal eine Abbiegung machen möchtest.
Gerne, ich kann ihn auch übernehmen, also beziehungsweise bei Espinel vielleicht gleich gar nicht mal beim Spielerischen so groß einhaken wollte oder
Ja,
zumindest nur mit
klar,
ein,
okay,
zwei
da gab
Stellen,
es natürlich.
aber zumindest zu nennen, dass dieses Spiel ja eigentlich auch in seine Richtung von Anfang an fast so lief wie das Halbfinale mit einer 4-1-Führung. Aber dann Danny Noppert so typisch die Klette, hat sich eben festgebissen und das Ding zu einem 5-4 gedreht. Da war natürlich auch wieder Doppel-Struggles dabei, finde ich, erzählt auch die Geschichte des Wochenendes für Nathan Espinel überhaupt. Der hat mich im Scoring massiv abgeholt, muss man mal sagen. Also exemplarisch vielleicht auch dieses Achtelfinale gegen Martin Schindler. Der wirft 23 Darts auf Doppel vorbei und spielt trotzdem 95 im Schnitt. Also
Ja.
rein vom Hämmern auf die Trippelfelder war das schon Prime Nathan Espinel an diesem Wochenende. Es waren halt hauptsächlich die Doppel, die echt konfus waren teilweise, aber das ist ja auch wirklich ein regelmäßiges Problem bei ihm. Ja, und hat es dann
Ja.
aber auch geschafft, in diesen letzten vier Legs dann nochmal richtig anzuziehen und eben das auf seine Seite zu ziehen. Checkt 84, checkt dann im letzten Leg dann auch ohne Druck die 128 zum Titel. Also da waren auch scoring-technisch mit den 180ern etc. pp. Einige Momente dabei, wo ich dachte, boah, Nathan Espinel ist echt da und ja, hat fast so ein bisschen wie Humphries, wenn wir über seine Premier League-Saison reden, so ein bisschen das Doppelphänomen, was ihn jetzt hier aber bei diesem Turnier nicht mal mehr aufgehalten hat.
Ist ja nicht
Ansonsten.
das erste Mal, dass der Turniersieger, das erinnert mich jetzt auch an Humphreys Halbfinale beim, war das in Göttingen, wo er 28 Doppel verpasst und trotzdem gegen, war das auch Noppert?
Wenn du
Es
jetzt kürzlich meinst, wäre es
war,
Belgien gewesen, aber du meinst letztes
ja,
Jahr.
wo er, nee, schon auch dieses Jahr.
Achso, okay. Ja, das war das Ding
Das
gegen
war,
Clayton im Finale.
ja. Es war nicht im Endspiel. Es war früher, glaube ich. Aber das ist lustig, dass es nicht das erste Mal auch dieses Jahr ist, dass da ein Turniersieger da ist, der so Spiele auch dabei hat, immer wieder, wo die Doppel halt echt nicht funktionieren, aber trotzdem es dann schafft, das in seine Richtung zu ziehen. 12 Darts, 13 Darts, das 128er Finish, das du angesprochen hast. Dass er dann es geschafft hat zuzulegen, dass Noppert aber auch einen 170er Finish verpasst, was dem Spiel nochmal eine andere Richtung hätte geben können. Aber am Ende hat halt Espinel vier Titel und Noppert hat vier European Tour Finals gespielt und kein einziges gewonnen. Das ist das, was am Ende in den Statistikbüchern hängen bleibt. Ist die Frage, ob man sich noch an die Aussagen von Espinel erinnern wird, der ja während des Turniers auch gemeint hat, dass er, wenn er sich's aussuchen könnte, eigentlich lieber zu Hause bei der Familie wäre und gerade nicht ganz so die große Lust auf den Dartsport hat. Sachen, die ich einerseits aufgrund des vollen Terminkalenders verstehen kann, aber wo ich andererseits auch denke, ja, also ich glaube, es würden viele gerne mit dir tauschen wollen, dass du da Dart-Profi sein darfst und da stehe ich bei solchen Aussagen immer mindestens mit einem weinenden oder einem, ja, verwunderten Auge dann auch gegenüber.
Geht mir auch so, wobei ich bei Nathan Espinel sogar ehrlicherweise sagen muss, ich habe es ja auch ein bisschen aufgeschrieben, dass ich das bei ihm zumindest ja auf eine gewisse Art und Weise authentisch und ehrlich finde und man ja trotzdem sieht, dass er im Hintergrund, wie er es auch gerne betont, dass er sagt, er arbeitet im Hintergrund jetzt auch daran, dass es ihm wieder ein bisschen mehr Spaß macht. Also versuchen vielleicht im Privatleben oder im Trainingsbereich irgendwie an ein paar Stellschrauben zu drehen oder vielleicht auch bei der Auswahl der Turniere, weil er gewinnt eben so ein Turnier, obwohl er auch sagt, ja, so richtig Spaß macht es mir aktuell nicht, aber er tut die richtigen Dinge, die ein Profispieler tun muss. Und das gefällt mir bei
Ja.
Nathan Espinel sehr, dass er zwar diese Ehrlichkeit hat und das auch dann teilt und sagt so, nee, wirklich Spaß habe ich aktuell nicht, aber er tut eben trotzdem die richtigen Dinge, um als Spieler gut zu sein. Also auch finde ich, weil Nathan Espinel vielleicht manchmal auch so im Verdacht ist, sich die Sonne auf den Bauch scheinen zu lassen und wegen seines Walk-ons immer von der PDC gepinselt zu werden. Es war jetzt auch für den nicht leicht mit den neuen European Tour-Regeln, wo er dann plötzlich aus der Top 16 raus war und trotz steigender Form auf einmal in Runde 1 wieder ran musste auf der European Tour. Also nicht mehr gesetzt in Runde 2. Und er hat sich dann mit Titeln da rausgearbeitet von Runde 1 bis zum Finale. War letztes Jahr dann ja auch in Dortmund Top-Setzung und jetzt hier wieder ein Titel. Das finde ich ist dann schon ja auch eine Ansage, die Espinel an der Stelle macht. Auch hatten wir noch dieses ständige Passportkontrolle-Thema. Das ist ja auch irgendwie aktuell in aller Munde, dass die Engländer merken, mit Brexit ist irgendwie ein bisschen doof mit den Flügen und Anstehen und dies und das. Und jetzt kam ja auch an diesem Wochenende oder auch letzte Woche schon ja ein bisschen dieses Zurück. Ja, habt ihr schon mal gehört, dass sich die europäischen Spieler beschweren, wenn es nach England geht? Da hat man auch aus der englischen Community dann mal viel gehört, die so gesagt haben, ja, liebe englischen Landsleute, auch Martin Schindler hat da ein bisschen darauf reagiert und gesagt, das ist etwas, was ein professioneller Dartspieler halt können muss, mit neuen Situationen umgehen und ja, sich auf sowas dann auch einstellen. Aber
Ja,
sicherlich
also wenn wir
kein
die
Hauptthema heute.
Relation,
Ja.
nee, aber die Relation von Turnieren, die in England dann insgesamt stattfinden, und wenn wir dann mal sehen, was Spieler in anderen Sportarten, die dann um die ganze Welt reisen müssen, dann so auf sich nehmen, und da reden wir nicht über ein paar World Series Einladungsturniere, da reden wir über Ranglistenturniere, und wenn du dann halt die Nordamerika-Geschichten nicht spielst, die großen 1000er-Turniere im Tennis, dann du musst sie, glaube ich, sogar spielen, aber also da denke ich manchmal schon auch, okay, ja, Das Beste war ein englischer Kollege auf X, den ich eigentlich sehr schätze, der dann aber plötzlich gemeint hat, so langsam müsse die PDC darüber nachdenken, für die Spieler aus Großbritannien eigene Flieger zu chartern. Da habe ich doch sehr gelacht, weil ich so dachte, ja, und dann nehmen wir ihnen auch noch die Jacken ab und haben noch jemanden, der ihnen die Darts von A nach B fährt, damit sie auch ja nicht verloren gehen können. Also habe ich nicht ganz nachvollziehen können, so eine Forderung, weil es betrifft alle. Alle müssen Lösungen finden, damit umzugehen, dass es vielleicht auch weniger Flüge gibt, dass man halt dann einfach auch Passkontrollen hat und so weiter. Es gehört halt einfach dazu. Also es wird keinen Weg mehr zurückgeben, dass wir nur noch Turniere in Großbritannien spielen. Jetzt habe ich doch auch mehr darüber verloren,
Aber
mehr
die
Worte
Aussage
darüber
fand ich
verloren,
auch
als ich
mega
es
skurril,
eigentlich,
ja.
ja.
Also ist das nun mal, ja. Wir saßen schon vor Jahren hier, dieser volle Kalender, dann musst du halt Events wählen. Das ist halt, ja, ein Dart-Profi-Leben findet auf Reisen statt. Das ist nun mal Fakt.
Ja,
Gut,
natürlich.
so viel zu den
Worüber
Aussagen
reden
rund
wir?
um
Über
Espinel. Ja, gerne,
Noppert?
weil Danny Noppert, du hast schon gesagt, ich fange mit der Trivia-Frage an. Machen wir es mal ganz verrückt. Weil das jetzt, ich hoffe, du hast es. Ich könnte fast fürchten, dass du es auch schon gesehen hast. Aber muss jetzt mal nachdenken. Vier Finals verloren, Danny
Ja.
Noppert. Damit ist er jetzt für den Moment der Rekordhalter von aktiven Spielern, die jetzt eben noch keinen Titel gewonnen haben, was die Anzahl der Finals angeht. Würde mich jetzt natürlich interessieren, auch gerne an die Zuhörer draußen. Wer denn da sonst noch so auftaucht? Also es geht darum, wer hat die meisten European Tour Finals gespielt, ohne eins zu gewinnen, Klammer auf. Es geht um die Turniere, die gespielt wurden bis zum ersten Sieg, also Anzahl der Finalteilnahmen ohne Sieg. Also es gibt da auch in dieser Liste natürlich jetzt ein, zwei, die danach dann einen Titel gewonnen haben. Aber natürlich gibt es auch einzelne Spieler, die viele Finals gespielt haben, ohne überhaupt einen Titel gewonnen zu haben. Also wollte nur sagen, dass jemand, der dann irgendwann später aber wenigstens seinen ersten gewonnen hat, gerne auch in dieser Liste auftaucht. Also die meisten European Tour Finals vor oder noch gänzlich ohne Titel.
Dirk van Duiven wurde,
Der ist
hätte ich jetzt mal
dabei.
genannt. Ja,
Mit drei Finals.
das wäre auch mein Guess gewesen. Und ansonsten, boah, Jelle Klaassen hat, glaube ich, auch mehrere Finals verloren.
Hat aber einen Titel dann zumindest früh gewinnen können, dass er nicht hat warten müssen. Taucht zumindest jetzt auf meiner Liste nicht auf.
Interessant, ja,
Aber ein
genau.
anderer Niederländer noch. Relativ aktuell. Nee, obwohl, aber nee, zweimal war Jelle im Finale. Sehe ich gerade bei
Ja,
uns auf dem
genau.
Profil. Reicht nicht ganz
Ja,
für meine
ja,
Liste, die fängt bei drei an. Aber guter
ja.
Guess.
Jetzt muss ich mal überlegen, wer da noch. Aber eigentlich Wattimena müsste das doch jetzt nicht.
Nee. Ganz aktuell.
Ganz, ja gut, aber Noppert, über den haben wir ja gesprochen.
Genau, den hätte ich jetzt auch nicht gemeint mit seinen Vieren. Aber es hat noch ein Niederländer drei Finalteilnahmen, auch, ich weiß nicht, erst seit gut einem Jahr angehäuft.
Okay, ist seit gut einem Jahr. Boah, das ist ja dann von Feen.
Ja, genau. Der wartet auch noch.
Und viel mehr könnte ich jetzt gerade nicht. Bei Ian White habe ich überlegt, ob der öfter im Finale war, bevor er dann mal angefangen hat, Titel abzuräumen. Da bin ich mir aber nicht sicher.
Taucht jetzt hier auch nicht auf, aber ein Name, den ich wirklich gerne hören würde, weil ich hatte es auch lange nicht gewusst oder auf dem Schirm gehabt. Ein Spieler, der wirklich mittlerweile einen European Tour Titel gewonnen hat, aber zuvor sieben Finals verloren hat. Auch
Einen.
ein Weltmeister.
Ein Weltmeister. Smith hat mehr, Michael Smith hat mehr. Cross.
Rob Cross, sieben Finals musste der verlieren, bevor es dann mit dem ersten Titel geklappt hat. Also er hat,
Okay.
glaube ich, neun Finals gespielt, eins erst gewonnen. Ansonsten ja, ja wirklich tiefen Picks wären noch Ross Smith gewesen. Auch der hat schon drei European Tour Finals ohne
Yeah.
Titel. Und Mervyn King hat nach drei Finals mit Niederlage dann einen Titel gewinnen können.
In Sindelfingen.
Ja, siehst du, das hätte ich
Da
jetzt
war
schon
ich
wieder nicht
dabei.
gewusst.
Da war ich dabei. Da habe ich mitverfolgt. Bin mir gar nicht sicher, ob das sogar gegen Steve Beaton war. Na, egal.
Ja, aber Van
Ich
Doren
könnte
wurde von Feen
dir.
Cross, auf die hatte ich gehofft, dass die kommen.
Ja, gut. Dirk hab ich im Sinn gehabt. Ansonsten hast du mich ein bisschen hinleiten müssen. So ist das manchmal. Ja gut, aber wenn wir über Norbert reden, der hatte ja auch einige enge Spiele dabei gegen Athouse in den Decider, 13 Darts dort spielen können, um sich da zu befreien. 12, 14 und 11 Darts gespielt gegen Sedlacek, das war dann ein klarer Sieg, 6:2. Und dann hat ihm Johnny Clayton den Gefallen getan und ich glaube 13 Doppel verpasst. Und da hat er sich ja ordentlich, also hat er ordentlich davon profitiert. Ja, gut, es war dann doch nur dieses eine enge Spiel, sehe ich gerade gegen Ratajski, ist er ja auch klar vorne mit 7:2. Hat einen Elfdarter mit dabei. Also es ist sehr konstant. Da waren jetzt, glaube ich, nicht die ganz großen dreistelligen Averages dabei, aber das war oft 96, 97 der Bereich, den er gespielt hat und mit dem du dann auch entsprechende Ergebnisse einfährst. Und prinzipiell, glaube ich, auch ein ganz gutes Endspiel gemacht. Aber halt die 170, die hätte er wohl gebraucht.
Ja, ich glaube auch stabiler Typ, auch einer, der lange dann im letzten Jahr auch auf Erfolge warten musste, obwohl er eigentlich gut gespielt hat, dadurch ein bisschen unterm Radar ging.
Ja.
Mal gucken, wie das dann im Jahr sich noch ausgeht. Ist aber wahrscheinlich nicht der Hauptniederländer, über den wir sprechen müssen, weil das ist jetzt für den Moment Kevin Dutz. der zum ersten Mal überhaupt in einer Finalsession auf der European Tour stand. Alleine das ist schon für viele vielleicht eine Überraschung, hat aber auch erst an 14 European Tour Events teilgenommen überhaupt. Das
Ja.
sagt dann auch einiges über das aktuelle Regelwerk aus und hat es jetzt eben ins Halbfinale geschafft. Und man muss sagen, dieser 117er Average vor einigen Wochen, das war keine Eintagsfliege. Kevin Dutz ist ja auf strammem Weg Richtung Top 32.
Ja, keine Probleme mit Anton Östlund, 170er Finish dabei gewesen, 6-0 gegen James Wade, ist er 3-5 hinten, checkt wieder 170 und dreht die Partie dann noch in 13 und 15 Darts. Also auch das musst du erstmal so machen gegen einen so erfahrenen Mann wie James Wade nach 3-5. Und dann kommt dieses Spiel gegen Dirk, wo er einen Elf-Darter spielt, 3-1 vorne ist, dann liegt er plötzlich hinten und dann kommt die 128 und die 123, die er zumacht und im Decider ein 14-Darter, also wieder 3-5 Rückstand gedreht. Und das müsste doch auch, war das das Spiel, wo er die 10 180er wirft und
Gegen Van
die 107
Leeuwenhoek.
spielt? Ja, okay. Und dann kam es zum Duell mit Sonnefeld, zu den beiden Niederländern aus der zweiten Reihe, die aber gerade richtig Spaß machen. Und da konnte man sich, glaube ich, schon freuen im Viertelfinale, wo er dann aber erst 3-0 vorne ist, dann plötzlich 3-5 hinten, wo Sonnefeld auch den Elf-Darter spielt, wieder 3-5 hinten. Und dann kommt ein 124er Finish und dann gibt es halt auch noch vergebene Matchstarts von Sonnefeld und dann ist Dutz halt mit dem letzten auf der Doppel-9 zur Stelle. Also man kann sich Sachen auch, bevor man drüber referiert, auch nochmal durchlesen, weil dann fällt einem auf, Mensch, was hat der dieses Wochenende auch für Rückstände gedreht und was für Darts im genau richtigen Moment auch ausgepackt. Also, dass der auf der Bühne gut spielen kann, das hat man ja immer gewusst, aber jetzt bekommt er die Möglichkeit, eben es nochmal häufiger zu tun und beginnt langsam ein bisschen zu ernten. Und klar kann man dann auch fragen, okay, wie lange hält das an, weil man gerade auch sieht, dass die Entwicklung bei Wattimena, über den wir im letzten Jahr so hochtönend gesprochen haben, dass bei dem die Entwicklung gerade wieder ein bisschen zurückgehen tut, zurückgehen zu scheint, aber bei Dutz, der reitet erstmal eine gewisse Welle und hat sich diesen Halbfinaleinzug mit Qualität, sprich 10 180er, 107er Average, mehrere 170er Finishes etc. und auch einem gewissen Glück, dass dann ein Sonnefeld auch Matchstarts liegen lässt, zum Beispiel, hat er sich das eben auch verdient erarbeitet.
Und du sagst gerade, Jermaine Wattimena war dann ja auch noch so passend auf diesem Weg, dass Nils Sonnefeld den ja auch 6:1 weggebügelt hat. Also da kommt jetzt ein bisschen was nach bei den Niederländern und hab das auch bei uns im Forum gelesen. Das ist halt diese zweite niederländische Reihe, die es auch vor Jahren mal so mit einem Deswaan gab. Da entwickelt sich jetzt ja über Dudes, über Sonnefeld auch wieder etwas, was wir in Deutschland vielleicht in
Ja.
dieser Form aktuell einfach nicht haben, aber so ist es nun mal. Im Decider ist mir auch noch aufgefallen, neben der Tatsache, dass es eben wieder Heartbreak für Nils Sonnefeld war. Also der hat ja auch schon die Matchstarts gegen Clayton, meine ich, in Belgien verpasst. Dann wäre er dort in sein erstes European Tour Finale eingezogen. Jetzt verpasst er hier Matchstarts, um das dritte Halbfinale in Serie zu machen. also auch unglaublich, was Sonnefeld aktuell auf der European Tour
Ja.
leistet. Kommen wir vielleicht gleich noch zu. Aber vor allem ist mir dann auch wieder ein Bounce-Out aufgefallen. Ich habe es jetzt beim Finale nicht aufgemacht, sondern habe es mir hier mit dazu geschrieben. Kevin Dutz, die 72 Rest, die er dann im Decider hat. Und er wirft halt auf die Triple 16 und trifft die Triple 7 und der Dart plumpst ihm aber raus. Und muss dann über Doppel-Doppel es versuchen. Und erst als dann Sonnefeld die Matchstarts verpasst, kommt er nochmal ran. Ich hatte auch im Finale Momente mit Nathan, mit Danny Noppert gegen Nathan Espinel. Ja, da steht es 5:4. Noppert beginnt das Leg, trifft einen Dart satt in die Triple 20. Auch im letzten Leg ist es dann bezeichnenderweise die letzte Aufnahme von Danny Noppert, in der nochmal so ein ja, eher Fallout-mäßiger Bouncer dabei ist. Und es war an diesem Wochenende auch wieder ja, viel zu lesen. Selbst Dan Dawson hat im Kommentar einmal gesagt: So, ja, ich glaube, es liegt
Ja.
nicht unbedingt am Wurf in diesem Moment. Hat sich getraut, andere wie Paul Nicholson. Wir glaub ja auch, dass der bei Winmore sehr aktiv ist, der in einem oder anderen Moment auch eher zurückgerudert hat oder bei Dudes gesagt hat, ja, kann ja froh sein, dass die Triple 7 nicht drin blieb, wo ich dachte, hey, bei 72 Rest, 21 Punkte geworfen, ist ja wohl besser als gar nichts geworfen.
Auf jeden Fall. Also,
Kurzum, das
da, da.
Thema hört nicht auf und
Nee.
da würde ich mir irgendwie eine statistische Analyse dann nochmal wünschen, aber es ist sehr auffällig und irgendwie habe ich mittlerweile auch genug gesehen, was
Wir
Thema Bouncer
haben.
betrifft.
Ja, klar, da geht es dann halt auch darum, wie zahnlos ist eine Spielervereinigung, was kann, was will die PDC da wirklich tun? Ist es ihnen schlicht und ergreifend egal? Wir hatten lange jetzt Ruhe, ne? Ich glaube, das letzte Mal, als wir darüber diskutiert haben, vor diesem neuen WinMow-Deal, war ja die Geschichte mit Unicorn. Da hat man immer wieder mal auch über die Boards geredet. Und ich kann mich erinnern, dass die letzten 5 Jahre eigentlich mal Ruhe war. Und es war gut so. Also, ich fände es schon nett, wenn die PDC sich das nochmal anschauen würde. Hilft natürlich nicht, wenn dann Leute für TV-Produktionen, Streaming-Produktionen arbeiten, die halt dann eigentlich gar nicht viel sagen können, weil sie entsprechend mit WinMow verbandelt sind, wie ich das schon mal bei Wayne Mardell auch festgestellt habe, auf den ich normalerweise nichts kommen lasse, aber bei dem ich halt auch dann irgendwie verstehen kann, dass er das nicht kritisiert, weil da ein Vertrag da ist, aber dann wird es halt auch problematisch, wenn solche Konflikte auch da sind.
Ja, aber das ist wirklich, also ich für meinen Teil habe genug gesehen. Es sind die vielen Bounce-Outs aus dem Bull, was ja bei harten Boards wohl
Ja.
allgemein ein Problem zu sein scheint, dass da eben durch den Draht, dadurch, dass das scheinbar im Zentrum des Boards nochmal besonders dicht ist, dass da eben die Darts schwerer reinfallen. Ja, und ich glaube, es ist auch einfach so, klar, es ist ein Steel-Dart-Phänomen, was sich auch über Jahrzehnte vielleicht entwickelt hat, dass sich auch Wurfstile daran angepasst haben, dass man einen Dart eben so werfen kann, mit Handgelenk abklappen, dass er aufrecht im Board stehen bleibt. Dadurch kann man halt es auch nutzen, um den Dart besser anzuspielen. Und deswegen glaube ich auch, gibt es Wurfstile, die das leider sehr begünstigen, dass Bounce-Outs passieren. Das war aber auch schon immer so. Ich erinnere mich an ein Spiel von Keegan Brown, dem sind wirklich die Darts abgeklappt aus dem Board gefallen. Also der Dart steckte drin und dann ging so langsam der Dart raus. Und das sind hier ja wirklich. Ja, keine solche Fallouts, sondern aber auch Darts, die das Sisal eindeutig berühren, die nicht vom Draht abspringen, sondern die halt, ja, die einfach drin waren. Und so unsauber sind die Würfe der Spieler dann auch nicht, dass man sagen muss, so viele Bounce-Outs sind realistisch. Wie gesagt, solange es nicht statistisch komplett durch ist, würde ich mich da jetzt auch nicht, ja, final durchringen und sagen, das muss jetzt und dringend und in Wirklichkeit ist das nur ein Gefühl, weil man natürlich jetzt, nachdem dieses Board mit dem großen Preisschild dran rausgekommen ist, genau hinsieht. Aber ja, es wäre zu wünschen, dass seitens Spielergewerkschaft, seitens PDC vielleicht auch, um den Wettbewerb ja auch zu schützen,
Ja.
dass man da, es gibt vier Streams bei Players Championships, es gibt die European Tour Events. Ich glaube, die Stichprobe ist gut genug, um sagen zu können, ob da Bounce-out technisch zu viel passiert.
Ja.
Aber das wollte ich auf jeden Fall nur noch mal mit reingießen, weil es an diesem Wochenende auch schon wieder sehr auffällig war. Ja, sonst von dieser Abendsession, Christoph Ratajski haben wir schon genannt, ein stiller Arbeiter, der ja einfach die Früchte jetzt auch erntet von dem, was jetzt schon seit Wochen sehr gut aussah. UK Open, wie gesagt, Viertelfinale. Wir hatten sonst einen Andrew Gilding, der sicherlich vielleicht formtechnisch etwas überraschend da war. Johnny Clayton konnte es nicht zu Ende bringen. Und dafür hatten wir eben einen Nils Sonneveld erneut sehr weit vorne und auch einen Michael Smith,
Ja, wobei
ohne
ich bei
dass der
Smith,
jetzt das Wochenende
ja.
groß aufspielen musste, ne?
Es ist nicht das erste Mal, dass Smith im Viertelfinale ist und ich mich frage. Klar, ich bin vielleicht nicht der größte Bully Boy Fan, Körpersprache etc., Aussagen und so weiter, kann man mir alles vorhalten, aber ich finde, es ist nicht das erste Mal, dass ich mich bei dem European Tour Run in diesem Jahr von ihm frage, wie der zustande gekommen ist. Und dann schaue ich halt drauf, schwacher Auftritt von James Hurrell, wo der Bully Boy mit 6:2 siegreich ist und zwischendurch auch mal ein 24-Darter spielen darf, aber auch ein wichtiges 83er-Finish landet. Und dann spielt er gegen Chizzy, der auch einige Fehler macht. Da gibt es dann ein 136er-Finish, aber auch ein 16-Dart-Leg im entscheidenden Moment bei 5:5. Und dann sehen wir aber auch noch ein Viertelfinale, wo es wie beim letzten Mal auch ist, wo er im Viertelfinale ist, dass er dann auf Mitte 80 abstürzt und dann halt klar rausgeht. Also da kann man jetzt Signs sehen, die dann für gewisse Dinge sprechen, die Ergebnisse sprechen sicherlich auch für ihn, aber da muss, wenn man den Kontext dann sieht, gegen wen er dann spielen musste, dann muss man da, finde ich, auch ein bisschen relativieren und sagen, gut, mal sehen, wie sich das im Laufe der Saison noch austariert, pendelt, wie auch immer.
Ja, so denke ich das auch. Und wenn wir über Zeichen sprechen, dann sprechen wir vielleicht an diesem Montag dann auch über Kim Heibrechts.
Oh
Denke ich,
ja.
kann man auch durchaus mal in den Ring werfen, weil ja, allen Unkenrufen zum Trotz, was wir gesagt haben über das belgische Darts, was back ist, laut eines Journalisten, den du hier gerne zitierst. Ich tue es jetzt nicht, aber man muss ja schon sagen, Kim Heibrechts, zweimal 100 plus gespielt, in der zweiten Runde Luke Woodhouse 6:1 weggefegt, gegen Johnny Clayton dann auch wirklich in einem absoluten Topspiel nur knapp mit 4:6 unterlegen. Und was spannend ist, Heibrechts ja durchblicken lässt, Erik Klaris, der
Oh.
Altinternationale, hätte ich fast gesagt, der glaube ich auch vor Ort war, er scheint ihm aktuell in den Hintern zu treten. Und keine Ahnung, er ist um 3 Uhr nachts zu Hause und um 10 Uhr morgens schreibt ihm Erik Klaris und sagt, heute 2, 3 Stunden trainieren, ich komme bei dir vorbei. Und dass das jetzt scheinbar auch Früchte trägt, also ja, wo wir beim belgischen Darts auch manchmal kritisch drauf blicken, wo man jetzt sagen muss,
Auf
vielleicht
jeden Fall.
geht da auch was.
Ja, also Kim ist jetzt, da gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Momente, ne, wo er dann auch mal einen Players Championship-Titel gewinnt, aber es gab keine langfristige Entwicklung. Es gab immer dieses, okay, da ist vielleicht was und dann bis hierhin und nicht weiter. Dann gab es irgendwie ein European Tour-Finale, wo er, glaube ich, selber nicht weiß, wie er da hingekommen ist, aber jetzt gerade in verschiedenen Bereichen finde ich das spielerisch sehr überzeugend, wie er das macht. Und also Chapeau, für mich aktuell der beste Belgier, der so auch, also ist halt, naja, muss halt dranbleiben. Das da darf kein Ausruhen kommen. Ich meine, Kim, dann glaube ich auch jemand, der dann Schwierigkeiten hat, das auf die ganz, ganz großen Bühnen zu bringen in den letzten bestimmt 8, 9 Jahren, wo ich mal sehr gespannt bin, wie das dann funktioniert, wenn sich diese Ergebnisse auswirken, dass er sich auch wieder für größere Sachen qualifiziert. Und sicherlich auch jemand, der dann sehr schnell ins Negative geht, der dann sehr schnell auch an sich selber zweifeln kann. Aber gerade gefällt er mir so gut wie schon lange nicht mehr. Und das, also ein Kim Heibrechts in dieser Verfassung, das macht schon Spaß. Also das sehe ich schon. Und ist natürlich dann auch lustig, dass es dann früher oder später doch wieder zu einer World Cup-Paarung kommen wird, wo man ja dann vielleicht weiß, dass er und der Decker nicht mehr so Best Buddies sind. Aber wer weiß, also manche Kindergartenkinder sagen heute auch, ich rede mit dir nicht mehr, du bist nicht mehr mein Freund und übermorgen ist das alles wieder vergessen. Also es ist ein bisschen fies jetzt, aber da bin ich mal gespannt, was wir da noch für Seifenopern bekommen. Er hat ja jetzt den Weg erstmal dazu geebnet, so ein bisschen.
Wir werden das eng begleiten, also vom möglichen Tourcard-Erhalt, um den es ja Anfang der Saison fast schon ging,
Ja.
hauptsächlich hin zu ja, guten Chancen im Rennen ums World Matchplay, ist jetzt da wenige Pfunde nur hinter Karel Sedlacek auf dem letzten Pro-Tour-Platz. Also da wird in diesem Frühjahr auch noch einiges entstehen. Ich glaube, ein paar allgemeine Geschichten habe ich noch sicherlich fürs Ende, sonst können wir, glaube ich, den Übergang auch zu den Deutschen schaffen an dieser Stelle, weil zwei Spieler, über die wir jetzt auch schon geredet haben, Espinel und Michael Smith, waren eben die Endstationen. Zum einen für Martin Schindler, der gegen Nathan Espinel rausgeht, auch Nico Springer ja, gegen Michael Smith ausgeschieden. Fangen wir vielleicht bei Springer an, weil ja,
Ja.
da habe ich positive wie auch negative Signale. Ich kann ihn im Moment nicht ganz fassen. Es ging los mit einem 6:5 gegen Jan Schmidt. Wurde wirklich haarig die Partie, um dann aber im Zweitrundenspiel Michael van Gerven mit 6:1 wegzubügeln, der sicherlich auch nicht sein A-Game gespielt hat, aber wo Nico halt absolut top unterwegs war, hin dann zu einem Spiel gegen Michael Smith, wo er früh 1:5 hinten liegt, am Ende 4:6 verliert. Ist die Frage, also für mich schon ein Schritt in die richtige Richtung. Aber es ist natürlich, es bleibt Stückwerk in gewisser Weise.
Ja, ich finde das so interessant, dass es ihm so Probleme zu bereiten scheint, die Favoritenrolle zu haben und dann irgendwie so dieses, boah, sich da so sehr unter Druck zu setzen und zu sagen, da muss ich doch jetzt besser durchkommen und wieso läuft es denn jetzt nicht? Und dann sieht das dann teilweise wohl auch beim Wurf nicht ganz so rund aus. Also das ist schon echt interessant, weil ja, er
Eigentlich, wo er
hat ein
herkommt,
gutes.
Next Gen Development Tour, kennt er
Ja.
das ja eigentlich nur, ne?
Ja, also dass das jetzt so gekippt ist, da scheint dann diese WM doch auch irgendwie noch ein bisschen Schaden hinterlassen zu haben, weil das war ja dann eine klare Steigerung gegen Michael van Gerwen auf 98 und ja, der hat einige Chancen nicht genutzt, wie man das von ihm dann doch immer wieder erlebt, aber das musst du halt als Nico Springer auch bestrafen. Und dann gegen Michael Smith halt einfach viel zu spät in die Partie gekommen und ja, aus 1 zu 5 kannst du halt nicht immer mehr das große Comeback machen. Also wir haben halt gesehen, was er spielen kann an diesem Wochenende. Wir haben aber auch gesehen, dass da, glaube ich, gerade mental einiges noch an Arbeit vor ihm liegt und ja, er gibt uns das, was er uns in den letzten Wochen und Monaten immer wieder gegeben hat, von genialen Momenten bis zu, was war das denn, Momenten? Aber er ist damit ja nicht alleine, um
Ja,
die
ich
Überleitung.
mache sie noch für den Moment kaputt, weil ich aber auch sagen will, dass ich von dieser Verunsicherung auch auf der Bühne so überrascht bin, weil ich ja das in der letzten European-Tour-Saison insbesondere ganz anders erlebt habe und dieser hilfesuchende Blick in Richtung Anhang und so. Ich denke mir manchmal so, ja, dann guckst du dir dieses Zweitrundenspiel an und denkst, das ist so ein gutes Spiel, was du hier spielst. Und
Eigentlich
in
müsste
den
er sich
Momenten, wo
das ja die
es,
ganze Zeit angucken, ne? Er
ja,
müsste ja.
weil in den Momenten, wo es dann nicht läuft, dann muss man halt auch ein, zwei Lecks so akzeptieren. Aber ich habe dann zu schnell den Eindruck, dass er dann denkt, oh, ich gucke jetzt runter, das gibt's doch gar nicht, dass es jetzt nicht funktioniert. Und eigentlich dieses Vertrauen zu haben, er kann dieses Vertrauen ja auch haben, weil er es in der zweiten Runde gezeigt hat, wie es funktioniert, dass man eben sich auch darauf verlassen kann, dass kommt. Und auch gegen Michael Smith, klar, da kam es zu spät, aber da spielt er dann auch drei ordentliche Lecks hintereinander und ja, hat dann wieder ein Leck, was leider komplett abfällt, aber ja, da bin ich
Aber
doch
dieser.
irgendwie erstaunt, warum er verunsichert zu sein scheint oder zumindest interpretiere ich seine Körpersprache so. Ich weiß ja jetzt auch überhaupt nicht, wie es in ihm wirklich aussieht, aber so trägt er es zumindest nach außen und eigentlich völlig unnötig, weil das Spiel hat er und das hat er sogar hier gezeigt und es ist keine wirkliche spielerische Krise unbedingt, sondern eher eine mentale.
Ja, und ich glaube, da muss man sich auch andere Anker überlegen. Also wenn wir über mentale Geschichten reden, da geht es immer um Rituale, um Dinge, die du machst und ob dieser Anker mit dem Runterschauen und sich zu fragen und die Leute zu fragen, was ist denn eigentlich los? Und von denen kann ihm keiner den Impuls geben. Und also natürlich sagen dann Spieler auch manchmal, boah, und dann hat mich die Person gepusht, weil sie immer wieder was Bestimmtes gesagt hat. Und ich saß ja auch schon neben dem Manager von Jermaine Vatimena, der dann immer wieder mal gerufen hat, Jermaine, believe. Das sind dann nette Versuche, aber du musst es dann am Ende selber regeln und das kann nicht der Ansatz für die Lösung von es läuft gerade nicht sein. Da muss was anderes her. Und das dauert, sich das zu erarbeiten. Vielleicht ist er da auch schon dran, aber für den Moment gibt es eben einen Plan A und wenn der nicht funktioniert, dann ist Plan B halt mindestens mal wackelig, wenn nicht gar äußerst fragil und zerbrechlich.
Und das ist jetzt die perfekte Überleitung für den Wechsel vielleicht zu Martin Schindler. Ja, der ein Spiel gegen
Puh.
Brandon Dolan gewinnt, was er auch gewinnen muss, aber wo man dann auch an diesem Urschrei, der da rauskommt, merkt, was da für ein Druck auch drauf war, auf diesem letzten Dart auch sich selber zu zeigen. Ja, ich kann dieses Spiel jetzt auch gewinnen. Gegen Nathan Aspinall fällt er dann auf einen 83er-Schnitt auch nochmal zurück. sind jetzt auch keine ganz ermutigenden Zeichen, die Martin leider an diesem Wochenende gesendet hat.
Ja, also hat dann auch Glück, dass Dolan die 68 zum 5-5 nicht macht und dass Dolan halt einfach auch nicht mehr gegen wäre. Es war ein sehr seltsames Spiel. Hat kein richtiger Flow stattgefunden, wo der eine den anderen mal mitgezogen hat. Es hat auch keiner ein Momentum aufbauen können. Also das Scoring war schwierig, die Doppel waren es aber auch. Ich glaube, Martin hat einmal bei 54 Rest gar keinen Checkdart bekommen. Und also solche Sachen sind es zieht sich ja durch alle Bereiche. Man hat dann mal länger über die Auswahl des Doppelfeldes diskutiert, dann waren es die Ausreißer in die fünf, aber momentan ist ja irgendwie alles fragil und mal konstanten Match von vorne bis hinten durchspielen. Das sieht man vielleicht mal auf dem Floor, aber auf der Bühne weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal bei ihm gesehen habe. Und ja, dann dieses Spiel gegen Espinel, wo er 2-0 vorne ist. Klar, danach wird Espinel besser, aber die Wahrheit ist eben auch, dass Martin überhaupt keine Antworten findet und es nicht schafft, auf diesen positiven Start aufzubauen, da irgendwelche Dinge draus zu ziehen. Und also das ist aktuell schon, ich weiß gar nicht, also eine sehr schwierige Situation. Da kann man dann über die Länge dessen, die das gerade anhält, schon auch von einer Formkrise sprechen, von gewissen Problemen, die ja immer noch da sind, in die fünf, die Ausreißer und so weiter, die er halt nicht in den Griff bekommt. Also er ist gerade weit davon weg, stabil zu spielen, weit davon weg, die Sicherheit der letzten Jahre bis Sommer 25 vielleicht zu haben. Und das muss er sich anscheinend erst wieder hart erarbeiten. Und ich könnte jetzt noch nicht sagen, er ist auf einem guten Weg.
Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, wir wurden auch die letzten ein, zwei Jahre sicher auf der European Tour auch massiv gebauchpinselt, was da die Deutschen auch abgeliefert haben. Das muss man auch festhalten. Das sah ja auf dem Floor dann doch ein bisschen dünner immer aus und irgendwie bewegt es sich eher so, dass sich das Bühnenspiel gerade dem Floor angleicht, als in die andere Richtung leider. Da kann man irgendwie die drei Deutschen, die ich jetzt hier so als die Gesetzten in diesem Turnier oder mindestens in Runde 1 Gesetzten habe, auch irgendwie in einem Atemzug nennen, wenn man ja auch Ricardo Pietrzko noch hier mit reinnimmt. Klar, ich glaube, jetzt braucht kein Thema aufmachen, dass das irgendwie ein allgemein deutsches Problem aktuell ist, dass die sich irgendwie gegenseitig runterziehen, weil alle ihre
Ja.
Problemchen haben. Könnte es natürlich auch sein, aber das will ich jetzt aus der Distanz gar nicht groß ins Spiel bringen. Aber eben ein Ricardo, der auch ja, an diesem Einzelschicksal teilnimmt gegen Ian White. Ich habe das Spiel in voller Länge in der ersten Runde gesehen. Es war nicht leicht, sich das anzusehen. Er gewinnt trotzdem 6 zu 5, weil er irgendwie in den letzten zwei Legs etwas findet. Also da auch schon wieder etwas bisschen Positives, was man rausziehen kann. Und hat dann gegen Nathan Espinel auch, ja, nach einem holprigen Start, es ging auch darum, ist da Titis möglicherweise zu sehen. Auch viel mit dem Rhythmus hin und her gewechselt, wie schnell der in das Spiel gegen Ian White reingegangen ist. Später langsamer, häufiges Absetzen vor dem Wurf. Also sehr zerkopftes Spiel aktuell von Ricardo. Kann dieses Spiel trotzdem spannend gestalten und hat sogar einen Matchstart auf Bull, meine ich, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, genau. Also hat aus diesem 91er-Schnitt wirklich das Optimum rausgeholt. Aber ja, es war auch ein, ja, eher Rätseln bei mir.
Unter 80 gegen Ian White, ja. 49 mit der Triple 17 überworfen, würde mir jetzt einfallen. Gegen Espinel
Auch nur einer
wirklich.
von vier, also von, ne, also 56 Rest, die große 7, 50 Rest, die große 1, also da ist er ja zweimal unfreiwillig schon auf 49 gelandet überhaupt. Bei 60 Rest, also hatte 80 Rest, erster in der 20, der zweite geht über die Doppel 20. Also da waren, glaube ich, vier, fünf, sechs einfachste Fehler, von denen ein Profi in seinem Spiel keinen einzigen haben will, die da passiert sind. Also da, ja, war ich fast fassungslos, muss ich sagen.
Ja, Ja, also was man positiv sehen kann, dass er in beiden Matches gewisse Antworten gefunden hat, dass bei Aspinall der Start wirklich sehr bedenklich auch da war und plötzlich kommt er von 1-3 zurück und spielt besser, scored auch besser, hat dann halt dem Decider nicht so ein gutes Scoring, weshalb er nur einen Dart auf Bull bekommt, den er dann in die Single 12 gesetzt hat, der, glaube ich, weit weg war, was ich so mitbekommen habe. Ja, interessant, was da so passiert. Aber wenn ich ehrlich bin, ich meine, er hatte ja auch schon mal mit irgendwie eine Verletzung an der Wurfhand und hat dann im Nachhinein gemeint, dass er das nicht mehr hat anschauen lassen. Und dann denke ich auch manchmal, puh, es passiert halt bei ihm einfach. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob er jetzt hier sich da, wie sehr er da jetzt guckt, da entsprechend Lösungen zu finden. Bei Ricardo, der weiß man es nicht. Er macht halt. Und wenn er an einem bestimmten Tag aufwacht und sich nicht gut fühlt, dann ist es halt ein scheiß Tag. Dann kann er halt nicht gegensteuern. Und das ist halt echt interessant, was es da noch alles im Arsenal gibt. Also, das ist da, wir haben ja schon verschiedene rätselhafte Momente bei ihm gesehen. Unter anderem ja auch das WM-Spiel gegen Aspinall, wo wir ja, glaube ich, schon oft genug drüber gesprochen haben. Aber das war ein neues Kapitel, eine neue Qualität, weil man so gedacht hat, okay, hoffentlich ist da jetzt wurftechnisch nichts Gravierenderes irgendwie kaputt gegangen. Ich rechne ihm hoch an, dass er dann, dass ihm dann trotzdem eine Steigerung gelungen ist gegen Aspinall. Ist halt die Frage, ob er daran anknüpfen kann, oder ob es halt jetzt einfach weiterhin ein sehr klares Auf und Ab ist. Ich fand auch die Aussagen interessant gegen Ian White, dass es so schwer ist, gegen ihn zu spielen, weil der so ein netter, lieber Kerl ist, wo ich halt dann denke, also bist du nicht lange genug Profi, um das irgendwie jetzt mal wegzuschieben und da Lösungen auch zu finden? Fragezeichen. Sind jetzt alles so Gedanken, die ich mal ungefiltert in den Raum stelle.
Ja, die ich aber auch teile. Also, ja, das ist halt das Thema Profitum. Wie finde ich Lösungen dazu? Will ich Lösungen finden? Da sind wir selber auch als Nichtspieler, muss man ehrlicherweise sagen, auch nicht in aller Tiefe drin, aber können immer nur bewerten, dass es eben andere Spieler gibt, die es auf gewisse Weisen hinkriegen. Manche auch nicht, aber dass es eben Mittel und Wege gibt. Fand auch sehr schön, dass sich Nathan Aspinall,
Ja.
nachdem er sich als Seelenklempner schon bei Cameron Menzies angeboten hat, auch im Interview danach gesagt hat, so, er scheint hier irgendwie was durchzumachen, der Ricardo. Also ich bin dann auch hier, wenn er mich braucht. Tolle Aussage von Aspinall. Zahlt auch auf meine Aussage von Anfang der Folge ein bisschen ein, dass ich Aspinall an der Stelle für einen ja, sehr authentischen, sehr aufrichtigen Typen
Ja.
halte. Einfach, dass er das da auch so sagt. Und ja, ich glaube, damit haben wir zu den drei deutschen Top-Startern einiges gesagt, gehende
Ja.
Fragezeichen raus, werden das die nächsten Wochen beobachten, aber
Wie es
ja.
sein kann, wenn man befreit aufspielen kann, das ist dann die Geschichte von Marcel Hausotter, Entschuldigung, direkt ins Fettnäpfchen getreten und den Namen irgendwie verhaspelt. Marcel Hausotter, den wir bei der European Tour nicht unbedingt als jemanden für große Momente auf dem Schirm hatten bislang, der dann aber die nicht undankbare Aufgabe von Barnefeld bekommt, sie aber löst, sie gut löst mit einer Leistung, mit einer sehr guten Leistung für einen Qualifier, fast an die 90 rangekommen. 6-4 nutzt erst seine Chancen nicht so richtig, ist dann 3-4 hinten, 84er Bullfinish ganz wichtig, 14 Darter gespielt, auch noch 76 zugemacht, also Hut ab und dann sich hier auch nochmal gesteigert gegen Johnny Clayton, 2 12-Darter und ein 11-Darter dabei gewesen. Ja, und im Decider ist dann das Scoring vielleicht nicht ganz so da. Und dann hat er 123 über, trifft Triple 19, will die Single 16 oder überhaupt ins 16er Segment und trifft halt nur die Single 7, bekommt also keinen Matchstart auf Bull, kann nur stellen. Und Clayton nutzt dieses diesen kleinen Moment, aber das ist schon also erfrischend gewesen im Vergleich zu, ich würde dann direkt das Kapitel
Gerne.
zumachen, im Vergleich zu, ja, gut, Kevin Troppmann eigentlich auch nicht schlecht gespielt, auch über 90 gespielt, aber Richie Atthouse ist halt nochmal besser und siegt 6:3. Und dann hatten wir noch so eine typische Qualifier-Performance, um sie mal so zu nennen, von Finn Behrens, der halt nur ein Leg gegen Ryan Joyce holt, in drei weiteren Legs aber auch zahlreiche Chancen nicht genutzt hat. Aber Marcel Hausotter, das war schon erfrischend. Na, so ein Spieler, der ja schon auch lange dabei ist, der dann vielleicht mal eine Weile verschwunden ist, dann wieder aufgetaucht ist, von dem du aber auch nicht regeln, also den du dann zuletzt vielleicht auch eher mehr Anfang 80 vielleicht eingeordnet hättest oder mal Mitte 80, aber in dieser Art und Weise, das dann auch so genießen zu können und so sein Ding zu machen, weil er vielleicht auch es hinkriegen konnte zu sagen, hey, es ist, ich krieg die Chance gerade nicht so oft und dann spiele ich befreit auf, dann mache ich das Beste draus und Chapeau.
Ja, wirklich sensationell. Auch die Stimmung am Samstagabend dann natürlich passend dazu mit vier Deutschen in der Abendsession. Er war der erste Deutsche dann auf der Bühne. Insgesamt auch ein sehr faires Publikum in München. Das muss man auch hier an der Stelle mal festhalten. Und da darf dann der Mann aus Berlin echt so ein bisschen den Tag seines Lebens genießen. Wirklich drei Anwurflecks hintereinander in 12 Darts oder weniger zu spielen. Das auf der großen Bühne. 93er Schnitt am Ende. Ja, die Story hätte ich gern noch im Finaltag gesehen, das waren ja die Belgier im letzten European Tour Event, die das als Host Nation Qualifier gut geschafft haben, da die heimische Menge zu begeistern. Ja, zu Kevin Troppmann, ich auch noch so als Roundup der ersten Runde gesagt, die 95,27, die Richie Atthouse da gegen ihn spielt, sind ausgerechnet der höchste Average der gesamten
Ja.
ersten Runde, wo man auch echt sagen muss, die erste Runde nicht nur aufgrund der Absagen, auch sonst, ja, vielleicht sogar die schlechteste Runde auf der European Tour, zumindest seitdem die
Ja.
Quali-Regeln so sind, oder vielleicht auch ever einiges unter 80 dabei ist und spielt einen 72er Schnitt. Das war dann schon irgendwie dürftig. Jan Schmidt hatten wir jetzt hier noch namentlich nicht genannt, der
Ah
wirklich
ja,
seine Sache gegen Nico
der.
Springer aber sehr
Ja.
ordentlich gemacht hat.
Ja.
Ein Schnitt von knapp
Ja.
80 Punkten, aber vor allem ein knappes 5 zu 6. Nur das hätte er vorher vielleicht unterschrieben, aber hat mir auch
Ich sag
vom
mal so.
gesamten Auftreten sehr gut gefallen, von Körpersprache. Triple gefeiert, Checkouts mitgenommen, fand ich total rund.
Sag mal, prinzipiell bei dem, was Nico da gespielt hat, war schon auch noch ein bisschen mehr drin, würde ich jetzt mal sagen. Das wäre eine Story gewesen. Ansonsten hatten wir ja auch den ein oder anderen Upset noch mit dabei. Wessel Naiman, den wir zuletzt als First-Time-Champion auch auf der Uhr hatten, auf der European Tour, ist dieses Mal aufgrund eines schwachen Starts dann auch gegen Andrew Gilding ausgeschieden. Und dann gab es noch ein ja, jetzt nicht seltsam, aber einfach ein Auftritt, wo von Anfang bis Ende nicht viel gegangen ist von Gian van Veen. Und das ist dann entsprechend bestraft worden von Willie O'Connor,
Der übrigens heute
der
noch den
dich
Kopf
da.
schüttelt. Ich habe das nur gesehen, weil er das Wasser verwechselt hat. Stand an Van Veens Tisch. Es hat, glaube ich, eine Minute gedauert, bis er die nächste Aufnahme beginnt, weil er die ganze Zeit den Kopf geschüttelt hat. Also, es ist auch William O'Connor in a nutshell, so nach dem Motto, weil der schüttelt ja immer den Kopf, egal was er wirft. Passte deswegen total gut rein. Aber ja,
Ja,
das nur so am Rande.
aber ja, und dann hatten wir noch Patrick Kovac, der Ungar, der im achten Anlauf den ersten Sieg überhaupt
Ich habe es mir
im
nicht
Hauptfeld der
aufgeschrieben, aber
European
ja,
Tour.
wird
Joe
stimmen.
Cullen war der Leidtragende, der im Anschluss mal nicht Ausreden gesucht hat, sondern und dann auch wieder bei Social Media war, wo man dann auch manchmal denkt, Kinder, legt doch mal die Handys weg, aber diesmal war es wirklich ein selbstkritischer Post, dass er noch nie so schlecht gespielt habe. Ja, Patrick Kovac wird es egal sein.
Ich glaube, das ist fast ein super Übergang mit Social Media und legt die Handys weg, um die European Tour abzuschließen. Ja, abschließende Worte. Ich weiß nicht, ob ich es eben schon genannt hatte, aber 96% Zuschauerauslastung für die
Oh
Peace
ja.
Europe, ein Rekord bei einem European Tour Event. James Wade war in seinem 100. Event, also nach der 1000-Siege-Marke auf der Pro Tour, dann auch hier ja, ein schönes Jubiläum gefeiert. Und ich hatte noch gar nicht erwähnt, Nathan Aspinall, der hier am Ende
Ach
zu Eminem
so.
eingelaufen ist. Aber wir sind ja nicht die große Walk-on-Fraktion, aber auch natürlich trotzdem etwas, was zum Sport dazugehört. Und ja, es waren in den ersten Runden, als so dieser typische Song während der Master of Ceremonies spricht im Hintergrund und dann wechselte es zu Mr. Brightside, aber am Ende hat er es wirklich durchgezogen und ein Hip-Hop-Konzert draus gemacht. Und
Fand
das
ich mal
Bild,
lustig.
ja, kann man machen. Ich meine, es gibt ja viele Spieler, die auf der European Tour auch andere Walk-ons immer mal wieder hatten. Mal gucken, ob sich das Espinel jetzt für dauerhaft überlegt. Und ein Bild von Dirk van Duyvenbode ist noch durch die Welt gegangen, wo er irgendwie so eine Art Ballettübung nach verpasstem Doppel durchführt und sich dann aber auch nicht mehr erklären konnte. So viel zu einem wirklich, also ich glaube, ich hatte heute Morgen auch das Video von Adrian Geiler gesehen, der sagte auch, Geschichten für den ganzen Jahresrückblick, so ist es uns jetzt auch gegangen. Und Thema Social Media ist dann aber der schöne oder nicht so schöne Übergang vielleicht für den 9. Premier League Spieltag, den wir in Manchester gesehen haben, im aktuellen Format. Das kann man schon mal vorwegnehmen vom Niveau her. Der beste Premier League Spieltag überhaupt mit einem Schnitt von über 101. Und einer, der maßgeblich dazu beigetragen hat, das war Gervin Price, der hier dreimal mit 6 zu 2 sich durchsetzt. 104, 113, 106. Man muss ja wirklich sagen, zum zweiten Mal jetzt binnen 3 Wochen spielt er so einen dominanten Abend. In Dublin hat das einfach nur nicht zu Ende gebracht. Aber hier ist er einfach, ja, vielleicht auch irgendwie sich auf dem Weg, sich als Nummer 2 hinter Littler fast zu etablieren. Aber vielleicht ein bisschen zu früh gesagt. Wie siehst du es?
Also spielerisch schon sehr interessant. Klar, ich meine, bei ihm ist halt immer die Frage, was passiert denn, wenn die großen Ranking-Turniere kommen? Da muss er mir einfach mehr zeigen, dass ich, also klar, es ist beeindruckend, wie er das macht und gegen Humphreys 6 von 7 auf die Doppel im Viertelfinale, 167 gecheckt, 135 gecheckt, 11 Darter gespielt, dann die fast 113 gegen Bunting, 170 gecheckt, die letzten 4 Legs in 11, 14, 13 und 15 und dann das Endspiel immerhin noch über 105, 2 12 Dart Breaks mit jeweils 128er Finish, die da dann wohl entscheidend waren. Also ja, er hat das extrem stark gemacht und hat in keinem Spiel die Zweifel aufkommen lassen, die es dann bei dem einen Spieltag gab, wo er gegen Littler die 5:0-Führung nicht ins Ziel gebracht hat. Also er hat vielleicht daraus gelernt, ist aber auch nicht auf Littler getroffen. Den hat Gian van Veen für ihn aus dem Weg geräumt. Perfekte Überleitung, Moritz Kettner.
Ja, unbedingt, weil Gervin Price jetzt überhaupt seit dem 4. Spieltag nur noch Luke Littler unterlegen war. Auch das vielleicht zu diesem Thema Nummer 2 nochmal zur Unterstreichung. Und eben jener Littler war es, der ja in Manchester so etwas wie ein Heimspiel hatte, in der ersten Runde auf Gian van Veen getroffen ist. Und ja, abseits vom sportlichen Erfolg von Gervin Price war das natürlich dann die Geschichte des Abends so ein wenig. Ja, ein Decider, in dem es unerwartet Zündstoff gegeben hat, auch unerwartet, weil es unter Beteiligung von Gian van Veen passiert ist, den man jetzt ja nicht so wirklich dafür auf den
Nee.
Zettel hätte, der da auch aus meiner Sicht, um es vorwegzunehmen, nicht so viel zu beigetragen hat, aber vielleicht so zur Chronologie der Ereignisse, wer es vielleicht auch nicht gesehen hat, haben beide im Decider eine 180 geworfen, nach der Luke Littler dann fast auch 134 auf der Doppel 7 wegnimmt. Van Veen bekommt dann bei 90 Rest seine Chance und trifft halt die Triple 20 mit dem zweiten dann nicht die Doppel 15, schlimmer noch, er trifft sie inside, also in die Single 15 geht der Dart und damit keine Chance mehr. Und deswegen setzt Van Veen halt ab, dreht sich so ein bisschen um im Sinne von, verdammt, das hätte es jetzt sein können. Und sieht dadurch, dass er sich umdreht, dass Littler mit der Faust in Richtung seines Anhangs, in Richtung des Publikums geht, die Faust ballt, sich freut über diesen Fehler und dann auch mit so einer Come-on-Geste die Hand so hebt, das Publikum anstachelt. Und das hat dann Van Veen auch nicht gefallen, hat auch so ein, ja, mit seinem Blick lange Littler noch hinterher gesehen und dann hat noch, als er dann den dritten Dart geworfen hat, Littler eine weitere Geste hinter seinem Rücken gemacht, nochmal das Publikum auch angeheizt, um dann aber seine eigenen Matchstarts zu verpassen. Und als dann Van Veen ans Oki tritt, geht er sogar nochmal hinter ihm vorbei und oder auch wieder im Rücken von Van Veen deutet so eine Heulsusen-Geste an. Ja, das Einmal kurz zur Chronologie der Ereignisse. Van Veen trifft dann den zweiten Dart auf der Doppel-6. Ja, viel wurde drüber geredet schon. Wir sind jetzt auch schon mit einigen Tagen Abstand dabei. Auch so das Thema, dass eben das Alter an der Stelle nicht mehr zählt. Ich finde auch, um dir vielleicht das so als Brocken hinzuwerfen, geht mir auch gar nicht ums Alter, sondern die Altvorderen würden vielleicht sagen, eine gute Kinderstube. Also das Thema, egal wie viel Druck und so auf dem Spiel steht, so verhält man sich einfach grundsätzlich nicht. Aber gerne, wie du auf die Situation, jetzt zwar nicht visuell, aber allgemein geschaut hast.
Ja, es ist ja dann interessant, wenn man dann immer wieder sieht, was dann schon reicht, um ihn irgendwie zu verärgern. Und mit den, wie er sich dann teilweise über Publikum beschwert und die Leute dann angeht. Und diesmal versucht er das zu seinem Vorteil zu nutzen, bei seinem Heimspiel mit Sicherheit dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr Adrenalin da gewesen als sonst. Und ja, das ist dann halt interessant, wie Leute, die sich dann über Dinge beschweren, das dann plötzlich zu ihrem Vorteil versuchen zu nutzen. Und es waren halt einfach mehrere Dinge, die da passiert sind und die Fülle dessen, dass er halt einfach auch nicht weiß, wann gut ist und prinzipiell halt einfach sehr unnötig. So, und danach dann noch diese Geschichte mit Social Media, wo er dann seine ganzen Erfolge auflistet und halt auch extra rausnimmt, dass Van Veen es war, der die European Championship gewonnen hat und der ihn dann ja auch als schlechten Verlierer in einem Interview bezeichnet hat, aus meiner Sicht völlig zu Recht, weil ja dann auch der Handshake am Schluss auch nicht so, nicht so, weiß ich gar nicht, einfach
Ja.
sehr, sehr knapp war irgendwie auch und nicht das erste Mal, dass man das Gefühl hat, dass Littler nicht gut verlieren kann und dann hat er das irgendwie mit Lachsmileys geteilt und so weiter und man hat halt einfach das Gefühl, es ist niemand im Hintergrund da, der ihm dann halt mal sagt, der ihm halt auch mal eine Reflexion gibt, dass da irgendwie mal was nicht in Ordnung ist. Man hat nicht das Gefühl, dass das so ist. Man hat das Gefühl, dass viele Leute in seinem Umfeld ihn einfach machen lassen, weil sie halt alle auch davon profitieren, weil er vielleicht auch den Eltern und dem Umfeld irgendwie auch ein besseres Leben ermöglicht. Und ja, er kann sich sehr viel erlauben. Auch die PDC, bin ich mir nicht sicher, ob die da jetzt groß was aussprechen, weil das ihr bestes Pferd ist, weil Littler dann halt auch sagen kann, hey, wem habt ihr denn den nochmal ansteigenden Boom in den letzten 2 Jahren zu verdanken und dass ihr jetzt nochmal bessere TV-Verträge habt? Wollt ihr das wirklich aufs Spiel setzen? Also er ist halt in einer sehr guten Position. Ist halt die Frage, wann ist eine Grenze erreicht? Wie viel kann er sich erlauben, bis dann doch mal entweder die PDC oder jemand aus seinem Umfeld dann doch mal kommt und sagt, hey, stopp, so nach dem Motto, weil so langsam finde ich es dann schon auch schwierig und für mich auch nicht mit dem Alter zu entschulden. Das ist dann halt einfach, da ist sich jemand seiner Sache und dem, was er da tut und wie gut er ist und wie überragend er spielt und wie er über allem steht, schon sehr sicher und spielt das dann halt irgendwie auch aus. So, ich bin Luke Littler, ich bin der Beste und ich kann mich einerseits über das Publikum beschweren, das gegen mich ist, aber darf dann andererseits auch alles und mein Publikum anstacheln und solche Geschichten. Und also mir hat es nicht gefallen. Ich bin nicht überrascht, dass da jetzt wieder sowas passiert ist, weil er in den letzten 2 Jahren immer wieder durch solche Sachen aufgefallen ist. Den entsprechenden Empfang in Rotterdam, den hat er sich halt jetzt selber zuzuschreiben. So, und das muss er dann halt einfach auch ausbaden. Und ja, ich glaube, mit 19 Jahren darf man schon dann auch irgendwann mal eine gewisse Entwicklung haben und oder Leute haben, die einem vielleicht mal ein paar Takte sagen. Aber das glaube ich nicht, das sehe ich nicht, weil da könnte man jetzt wieder die Geschichte mit dem Niederländer mit der Dartitis rausgraben, wo er ihm
Tut
da
es nicht.
schon vor Jahren da den Strick versuchen wollte, draus zu drehen. Nein, aber ja, es ist,
Ich weiß nicht, ob
ist
er
eine
halt auch
Reihe.
diese Zweischneidigkeit ein bisschen unterschätzt. Also zum einen auch, ich fand auch schlimmer dieses Nachtreten auf Social Media, oder Nachtreten ist jetzt gut gesagt, er hat, ja sag ich mal, jetzt nicht direkt in Richtung Gian Van Veen nachgetreten, auch wenn er auf dieses Zitat natürlich reagiert hat. Aber mich hat das fast aber eigentlich noch mehr gestört, dass das im Nachgang halt, dass er auch mit Abstand noch so drauf war. Also in
Ja,
der Hitze des Spiels
das
kann ich auch viel
ja.
verstehen. Da würde ich auch, keine Ahnung, da ist ein Decider, da geht es darum in Manchester vor heimischem Publikum und entscheidendes Leck. Und ich finde auch nicht, dass er irgendetwas mit DRA-Relevanz da gemacht hat, wo man
Nö,
jetzt
wahrscheinlich nicht.
sagen muss, das ist, ja, es war insgesamt unsportlich, aber jetzt auch nicht irgendwie, dass ich da so drauf gucke, dass man. Sowas brauchen wir auch, weil wir reden jetzt hier drüber, die Menschen reden drüber. Es soll auch eine Rivalität herrschen, aber in einer gewissen Art und Weise hat das dann natürlich seine Schranken. Deswegen fand ich das dann im Nachgang eigentlich schlimmer, dass er, als er schon ein bisschen aus dem Heat of the Moment, sag ich mal, raus war, es trotzdem noch ja, kommentieren musste. Und dass ihm auch vielleicht aber ein bisschen bewusst sein muss, das kann auch im Publikum jetzt umschwingen langsam, weil ich habe in der Reaktion darauf auch wenige Littler-Fans gesehen, die da viel Verteidigendes zu hatten, sondern das
Ja.
war ein sehr eindeutiges Bild pro Gian Van Veen, dass der eben nichts falsch gemacht hat und Littler einfach durchgedreht ist in dieser Szene. Und ich weiß nicht, ob ihm das ja so bewusst auch ist. Gavin Price hat ja auch ein gewisses Verständnis gezeigt, weil er ja auch das so ein bisschen durchlebt hat. Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man so seine Rekorde so zeigt, dann ist das ja so auch, ich bin der beste Spieler und ich will dafür auch anerkannt, ich will geliebt werden dafür, dass ich der Beste bin. Das verträgt sich aber nicht mit einer Arroganz, mit der man dann auf alle herabschaut. Also
Ja.
diese Diskrepanz zwischen ich bin der Beste und ich bin so cool und so toll und gleichzeitig hier sind übrigens meine Titel, was ja zeigt, er will ja trotzdem die Anerkennung für diese Titel auch haben und sonst würde er das nicht posten. Da frage ich mich so, ob er nicht erkennt, wie zweischneidig das an der Stelle ist und dass dann die Fans vielleicht auch nicht mehr so positiv im Gewogen sind und das nicht nur in Deutschland. Von daher ja, teile ich deinen Eindruck da, Thema Umfeld. Er hat ja auch mal gesagt, Lutz hat das ja mal ihn auch bei der WM gefragt, sodass er das eigentlich so aus Spaß macht, so mal hin und wieder mal auf Social Media noch einen raushauen. Aber das kann auch in der Halle ankommen und das muss er auch dann durchaus wissen.
Ja, für
Jo.
den Moment müssen wir mal beobachten, was da noch kommt. Ich glaube, ja, das haben die Leute, ne, die Premier League wird nicht nur in Großbritannien übertragen, sie wird in Deutschland übertragen, sie wird in den Niederlanden übertragen und das wird es jetzt, glaube ich, gerade auf Festlandeuropa nicht einfacher für ihn machen. Aber ich bin halt auch mal gespannt, wie das da in Großbritannien weiterhin sein wird. Also dann auch in England, ob wir weitere Momente erleben werden, wie wir sie dann auch schon im Ali Pelli hatten, wo man schon gemerkt hat, dass er nicht nur Freunde im Publikum hat. Und dann ist natürlich die Frage, ob er da wirklich sagen kann, es ist ja egal, ich bin so schön, ich bin so gut, ich bin so toll, ich habe meine Erfolge, ich sammle mein Preisgeld ein und der Rest ist mir total wurscht. Das muss man dann halt mal abwarten. So.
Ja, das ist so. Wir sind gespannt. Er bleibt der Premier League Führende. Das vielleicht noch.
Ja.
Wir sind schon lange dabei. Deswegen können wir, glaube ich, auf die anderen Spiele und alles Weitere nicht
Ja.
im Detail eingehen. Dafür sind auch noch ein paar Wochen Premier League. Aber kurzum, er bleibt an der Spitze. Price geht auf die 2. Jetzt an Clayton vorbei. Zwar punktgleich, aber mit der besseren Leckdifferenz. Während eben ein Luke Humphries, ja, einiges noch vor sich hat. Ist jetzt auf Platz 6 abgerutscht. Van Veen ist vorbeigegangen mit dem Finale, auch ja, nach der OP. Jetzt, er brauchte nicht sein absolutes Top-Game, hat jetzt nicht 100 plus oder so gespielt, aber das war schon wieder sehr ordentlich. Und ja,
Gute Finishes gehabt auch.
Josh Rock, der spielerisch zumindest dann auch diesmal wirklich angekommen ist, zweimal über 100 spielen kann, auch seinen zweiten Sieg dann wieder über Johnny Clayton landet. Das waren so für mich noch durchaus Schlaglichter, aber für den kommt das dann zu spät. Und ich hatte ja letzte Woche so ein bisschen angedeutet, dass ich mir einen Dreikampf zwischen Price, Humphries, Van Gerven vorstellen könnte. Das hat sich jetzt vielleicht schon so ein bisschen erledigt, aber ist jetzt auch nur eine Woche gespielt. Aber Price scheint dem echt entgehen zu wollen.
Ja.
So sieht's aus in der Premier League. Dann hatten wir letzte Woche auch nicht dabei die European Tour Qualifier. Wir hatten ja morgen aufgenommen, war dann aber auch im Nachgang anscheinend eine gute Wahl, denn ja, auch da haben wir nicht so viele deutsche Erfolge zu berichten. Einzig Gabriel Clemens qualifiziert sich in diesem Block dann für ein weiteres European Tour Event in Graz, nämlich im Mai. Hat damit auch die erste Qualifikation für Beau Greaves verhindert, die bislang, ja, wie gesagt, wie auch ein Jimmy van Ski zum Beispiel noch ohne Quali geblieben ist. Ansonsten, Schlaglicht, ist Max Hopp zweimal im Finalspiel unterlegen gewesen und irgendwie, ja, um da noch eine kurze Einordnung zu haben, aktuell so typisch auch das Thema, die vielen, vielen Erstrundensiege, aber es ist aktuell auch nicht mehr, es ist kein tiefer Lauf. Bin ich aber auch am Überlegen, ob uns das nicht vielleicht sogar bei Max Hopp aktuell lieber sein sollte, die Konstanz, ja, regelmäßig was einfahren zu können.
Ja, das ist eine gute Frage. Also, ich habe schon vor ein paar Wochen noch gedacht, oh, es ist eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis da der große Run auch mal kommt. Und jetzt gerade denke ich so, okay, hat er sich da jetzt in einer gewissen Weise festgespielt? Wann beginnt er selber darüber nachzudenken? Wann beginnt es ihn selber so zu stören, dass es dann vielleicht auch mental zu einem Problem wird? Ich würde ihm wünschen, dass er dann jetzt das ein oder andere Mal doch auch nachrücken kann für die European Tour, weil er dieses Wochenende natürlich nicht nachrücken konnte. Da durfte dann der Vierte in der Nachrückerliste rein. Beim vorherigen Event ist er auf der Vier gewesen und ist nicht reingekommen. Jetzt hat er wieder eine gute Position für zwei Events, glaube ich, oder mindestens eine. Ich müsste noch mal schauen, aber bei mindestens einem sah es mit
Ja,
dem
ich meine,
Nachrücken gut
auch
aus. Also,
Graz ist er vierter
ja.
Nachrücker, aber da habe ich leider auch schon gesehen, für Graz haben die Topspieler aber leider schon der Reihe nach abgesagt. Also Sindelfing ist ja
Also,
übernächstes Wochenende und in Graz sind die Absagen
ja.
leider schon früh in ja, größerer Menge reingeflattert. Also ein Anderson, ich glaube auch ein Stephen Bunting, die haben alle schon für Graz abgesagt, bevor dann die Qualifier anstanden. Von daher
Ja.
habe ich da auch nur bedingt Hoffnungen,
Ja,
leider.
okay. Ja. Oh,
Aber es kann natürlich klappen.
dann bin ich mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber jetzt gerade denke ich halt auch so, ja, mal gucken, was da als nächstes kommt, ob er dann nicht irgendwann sich auch fragt, okay, hey, wieso nur bis hierhin und nicht weiter? Also, ob ihm der nächste Schritt gelingt oder ob er halt sagt, okay, es ist doch in Ordnung, so wie es ist, als jemand, der noch nicht mal anderthalb Jahre wieder die Tourcard hat, kleine Brötchen backen, weiß ich nicht, ob das auf Dauer seinen Ansprüchen genügt, werden wir sehen.
Ja, noch nicht mal ein halbes Jahr wieder auf der Tour ist Pascal Rupprecht. Der war zumindest für Sindelfingen dann im Endspiel, aber hat sich daran leider nicht durchsetzen können. Ist dann auch in der Nachrückerliste natürlich als Neuling auf dem letzten Platz und somit praktisch chancenlos. Doppelt qualifiziert hat sich hingegen Kim Heibrechts. Über den haben wir ja im Eingangsteil der Folge schon genug verloren und der hat jetzt wirklich nachgelegt und wird dann auf der European Tour auch weiter versuchen können, diese Form aufzubauen. Ja, auch nicht ganz unwichtig, ne? Zu sagen, ich habe jetzt hier ein gutes Turnier in München gespielt und das nächste Mal komme ich
Ja.
dann vielleicht Ende Juni wieder auf die European Tour Bühne. Nee, der kann wirklich jetzt die Welle dann auch weiterreiten. Bislang Christo Reyes mit 4 aus 6 Qualifikationen, aber der absolute Topmann Michael Smith, ich glaube Sebastian Biewetzki, die haben 3 Qualis geschafft und bislang kein Deutscher, der mehr als einmal, wenn ich es richtig habe, sich
Ja, das ist
durchsetzen konnte.
mindestens ausbaufähig, wenn nicht, also auch irgendwie enttäuschend, dass da haben wir ja letztes Jahr mit Nico Springer, mit vielleicht auch Lou Wenig gehabt, dass da jemand das auch öfter schaffen konnte. Und das ist natürlich auch wichtig, weil du direkt entsprechend Antrittspreisgeld dann auch hast. Und ja, das kann dich dann in den Ranglisten weiterbringen. Was erzähle ich? Das wissen wir alle. Also, so wie auch auf dem Floor ist das bei diesen Qualifiern, die ja auch auf dem Floor stattfinden, noch mehr als ausbaufähig. 1 aus 6 quasi immer bei den verschiedenen Spielern. Also gerne mehr. Wir haben noch nicht Halbzeit, aber gerne deutlich mehr.
Ja, Lukas Wenig auch den Block mit nur einem Sieg beendet. Also da, ja, waren es wirklich 3 gute Blöcke zum Start, auch mit den vielen Erstrundensiegen bei Players Championships.
Ja.
Von daher wollen wir dadurch jetzt das noch nicht alles ins Negative zeichnen, aber das noch als Ergänzung zur letzten Woche. Die European Tour Qualifier Sindelfingen und Graz dann im Mai. Ansonsten
Die
Dart aus aller
Turniere
Welt.
selbst finden im Mai
Was?
statt. Du hast
Ja.
gerade gesagt, die Qualifier seien im
Ach
Mai,
so.
also die Turniere, die sind dann im Mai, ja.
So ist es. Dart aus aller Welt haben wir eine sehr kleine Rubrik für heute, denn es war irgendwie am Wochenende wirklich nicht so viel los bei der WDF. Nur zwei Bronze-Events in Down Under, Australien, Neuseeland. Da gerne dann auch für weitere Themen unseren Newsflash auf daten.de konsultieren. Kurz geblickt aber noch auf die Asian Tour, Turniere 5 bis 8 in Japan. Wir haben es vor der Folge schon ein bisschen besprochen. Es sind dieses Jahr ja sogar 28 Events, also nicht nur 24, sondern 28 Events, sprich nicht mal mehr ein Drittel der Saison gespielt. Deswegen da vielleicht jetzt auch die Tendenzen nicht ganz groß und vielleicht auch die Gelegenheit in einer späteren Folge, sich die Asian Tour nochmal genauer anzusehen. Insgesamt mit 126 Entries für meinen Geschmack gefühlt etwas dünner, insbesondere, dass nur vier Spieler von den Philippinen dabei waren, die ja
Ja.
sonst auch immer einen sehr großen Block darstellen. Also ein Ilagan, ein Toilo, die waren nicht dabei. Dafür Mikuru Muramatsu, also Mikuru Suzuki, erstmals unter neuem Namen dann auch bei der PDC gestartet. Und ihr Männele, der Haruki, der ist dann auch weiterhin Platz 2 der Rangliste. Also bei dem läuft es dann momentan auch sehr gut. Ja, aber was ich mir aufgeschrieben habe, Gansurik Lakvasyren, ich habe es versucht, aber nicht ganz geklappt, aus der Mongolei, gewinnt erstmals für die Mongolei einen Titel auf der Asian Tour. Das ist so für mich die Story des Wochenendes, weil das irgendwie ein Land ist, ja sowieso auch mit den WDF-Wochenenden in Ulaanbaatar und mittlerweile auch mit dem Asian-Tour-Wochenende. Ja, gut 3 Millionen Einwohner, aber scheinbar eine große Darts-Nation, die da darauf wartet, entdeckt zu werden. Aber ja, hätte dir dieser Name vorher etwas gesagt, ich.
Nee, also ich bin jetzt auch nicht derjenige, der dann morgens aufsteht und die Asian Tour guckt. Ich habe mitbekommen, dass es Spieler aus der Mongolei gibt, die da durchaus auf dem Vormarsch sind, und weiß auch, dass jetzt vier davon in den Top 16, 17 stehen, wobei da auch ein, zwei dabei sind, bei denen dann der Average auch unterhalb der 80er-Marke war,
Ja, es
aber
sind,
so wie
glaube ich, alle
er
vier so im
da.
Bereich 75 bis 80 so okay, aber sicherlich nicht
Er hat im
für die
Finale das
ganze Serie,
ordentlich
ne?
gemacht und hatte halt auch das Glück, dass sein Gegner, glaube ich, in allen Legs Darts auf Doppel hat liegen lassen. Aber du musstest dann halt auch erst mal zu Ende spielen. Und es ist, glaube ich, schön. Das ist wie bei den Philippinen dann auch ein kleines Land, das dann aber wirklich interessante Dartspieler hervorbringt. Und ja, es ist zu früh, da irgendwie jetzt, glaube ich, generelle Dinge abzulesen, 8 aus 28 Turnieren, aber es ist sicherlich eine schöne Momentaufnahme. Genauso für Manlok Lung, der gerade Erster ist, und für
Ist
seinen
wahrscheinlich Lok Hien
Landsmann.
Lee
Ja.
hinaus, genau, drei Finals an diesem Wochenende gespielt, eins davon gewinnen können. Gab auch das direkte Duell zwischen Leung und Lee, also die beiden aktuell satt in der Top 5, also zweimal Hongkong, dreimal Japan, aktuell in den Top 5 der Asian Tour. Aber ja,
Wann
mittlerweile gibt es das
kommt
auch
der
auf
Angriff der
dartsrankings.com,
Filipinos?
muss man
Ja.
sagen. Da kann man mittlerweile auch gucken. Ja, ich glaube, die kommen noch. Aber ja, das sind so die ersten Tendenzen auf der Asian Tour. Da geht es dann ja immer auch um einige WM-Plätze. Gut. Ansonsten glaube ich, haben wir
Tja.
einen schönen Ritt durch alle Themen gehabt. Man muss echt sagen, München war ultra viel los, auch jetzt beim Durchlesen der Notizen nochmal echt aufgefallen. Die Premier League Story haben wir hier verpackt und mit unseren Einwertungen versehen. Premier League ist auch das Stichwort. Damit geht es dann in Brighton weiter, die 10. Woche. Dafür ist bei der WDF ein wenig ruhiger. African Continental Tour haben wir noch am Wochenende auf dem Zettel, aber für uns dann bei Shortleg besonders relevant. Nächste Woche geht es auf dem Floor weiter. Players Championship 9 und 10 finden in Wigan statt. Auch wieder mit European Tour Qualifiern im Gepäck. Dann schauen wir eben mal wieder, ob das mit rein kann, mit rein muss. Wie wir dann die nächsten Tage und die nächste Folge gestalten werden. Ich glaube, Kevin, vielen Dank erstmal für deine Einschätzungen, für deine Analysen und ich
Ja,
glaube, sonst
gern.
haben wir es für den Moment. Machen den berühmten Deckel drauf. Von daher, Ja, melden wir uns dann nächste Woche irgendwo roundabout den Mittwoch wieder. Ich sage danke fürs Zuhören und Einschalten. Bis zum nächsten Mal bei Shortleg, dem Daten.de Podcast, präsentiert von Bulls. Eine gute Zeit. Bis bald.